Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir für den heutigen Sonntag hören dürfen, er steht im Matthäus-Evangelium im 8. Kapitel. Ich lese die Verse 2 bis 4. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun. Sei rein. Sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester. Und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr, Heiland, du schenkst uns heute dieses Wort der Heilung des Aussätzigen, den du berührt hast, und du willst uns neu berühren durch diese Worte. Wir werden deine Berührung, deinen Geist nur dann spüren, du diese Predigt selber segnest. Darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, ich will Ihnen kurz erklären, warum wir heute in der Predigt uns über diese drei Verse Gedanken machen, weil eigentlich ist für diesen zweiten Advent ein ganz anderer Text vorgesehen. Das hat zu tun mit meiner Bibellesung. Das wird häufig gesagt, ich lese jeden Tag ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Momentan bin ich im Matthäus-Evangelium. Und das geht ja ganz knackig los, Verse 5, Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt. Und ich schreibe dann immer jedes Kapitel neu raus, was der Herr mir gesagt hat. Bei der Bergpredigt habe ich fast unsere ganze Karteiseite pro Kapitel vollgeschrieben. Und dann war die Bergpredigt zu Ende, das 7. Kapitel zu Ende, dann ging das 8. Kapitel los. Da ist es dann im Vers 1, Jesus kommt vom Berg hinunter. Und da habe ich diese kleine Perikode gelesen von der Heilung eines Aussätzigen. Und dann habe ich nur auf der Karteikarte geschrieben, Heilungsaussätzigen. Und wollte schon weiterlesen. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, dass drei wertvolle Verse aus dem Evangelium gelesen. Und da steht nur die Überschrift, die auch bei dem Kapitel steht. Und da habe ich mich nochmal neu hingesetzt in der letzten Woche und habe dieses Wort nochmal neu gelesen. Ich habe gesagt, Herr, bitte zeig mir, was in diesem Wort drinsteht. Was dabei rausgekommen ist, was ich dann auf die Karteikarten und Karteikarten geschrieben habe, das hören Sie jetzt als Predigt, weil ich ganz neu von diesem wunderbaren Evangelium angesprochen worden bin. Fünf Punkte, eine ganze Antwort habe ich uns mitgebracht. Wo ich angerührt worden bin, neu durch das Wort unseres Gottes. Erstens, die Jesus-Anbetung. Zweitens, das Jesus-Vertrauen. Drittens, die Jesus-Berührung. Viertens, die Jesus-Reinigung. Und fünftens, der Jesus-Befehl. Das Erste, die Jesus-Anbetung. Lesen wir hier im Vers 2. Das macht dieser Aussätzige. Wir lesen hier, und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder. Er schmeißt sich vor Jesus in den Dreck. Dieses Niederfallen vor jemand anderem ist die intensivste Geste der Anbetung, die man tun kann. Man kann Hände falten, das Haupt senken, aber wenn man ganz vor jemand steht, den man anbeten will, wenn man ganz banal ist, dann fällt man vor ihm nieder und gibt ihm damit die Huldigung. In der Antike war das früher so, wenn die Untertanen zum König kamen halt und sie hatten Schuld getan, dann schmissen sie sich von weit vorne im Eingang hin, um zu zeigen, ich bin nichts, du bist alles, ich bete dich an. Und genau das zeigt uns der Aussätzige hier. Er tut das, wozu alle Menschen aufgerufen sind, es zu tun. Wir haben eben den Psalm 99 gelesen zu Beginn des Gottesdienstes. Und er hat gesagt, dass nicht nur Mose, nicht nur Aaron, nicht nur Samuel die Priester halten und anbeten sollten, sondern dass das alle tun sollen. Dem heiligen Gott die Ehre geben. Herr reich gesegnet. Zum Medium Jesu sind wir geschaffen. Das ist wichtiger als alles andere, ob wir viel Geld verdienen, ob wir gesund sind, dass wir Jesus anbeten. Und wir sind nicht nur zur Anbetung geschaffen, wir werden auch durch die Anbetung reich beschenkt. Das erzählt ja dieses Gleichnis. Da ist jemand, der kommt in die Anbetung, der fällt vor Jesus nieder, schmeißt sich vor ihm ein. Was bekommt der nicht geschenkt? Übrigens befinden wir uns hier an einem Ort der Anbetung. Das haben die Brüder des Glaubens, als sie diese Kirche aufgebaut haben, mal ganz wichtig gemacht, draußen an der Kirchentür. Da sehen Sie ja an den Scharnieren die vier Symbole. Den Stier, den Mensch, den Adler und den Engel, die da sind als Zeichen für die vier Gestalten, die vor dem Thron in ewiger Anbetung sind. Wenn Sie mal nachlesen, Offenbarung 7. Das sind die Gestalten, die ständig vor dem Thron Gottes sind zur Anbetung. Die sind nicht umsonst da vorne vor. Man hätte ja auch sonst noch nicht schreiben können, St. Martini, herzlich willkommen. Nein, man hat diese Symbole vorne auf die Kirche gemacht. Jetzt geht ihr rein in einen Ort der Anbetung. Ihr sollt dort angebetet werden. Das tun wir jeden Sonntag neu. Aber wir dürfen das nicht nur hier, sondern das morgens tun. Sondern unser ganzes Leben soll und muss eine Anbetung sein. Damit gibt dieser Gott sich nicht zufrieden, dieser heilige und ewige Gott, mit einer Stunde sonntagsmorgens von 10 bis 11 und dann vielleicht noch in der stillen Zeit so 10 Minuten, die wir am Tag geben. Unser ganzes Leben soll Anbetung sein. In den guten wie in den schlechten Zeiten. Weil das ist ja einfach, in den guten Zeiten Gott anzubeten, nicht wenn es eine gute Note in der Schule gegeben hat, eine saftige Gehaltserhöhung, die man nicht erwartet hat, wenn man ein gesundes Kind geboren bekommen hat, wenn man eine schwere Krankheit nicht überwunden hat, nicht. Es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein und Gott anzubeten. Aber gerade auch in den Momenten, wenn wir tief drin sind, sind wir zur Anbetung berufen. Das macht uns diese Aussätzige klar. Wenn man eben sitzen geblieben ist in der Schule, wenn nicht die Gehaltserhöhung, sondern die Entlassung kommt, wenn der Kindeswunsch unerfüllt bleibt und wenn die Krankheit nicht zu Ende geht, sondern zum Tode führt. Das ist schwer. Aber auch da sind wir berufen zur Anbetung, wie dieser Aussätzige, der mit einer unheilbaren Krankheit litt. Aber obwohl er ganz tief drin war, fällt er vor Jesus Christus nieder und betet ihn damit an. Jetzt habe ich das neu gelesen in der letzten Woche. Da habe ich mir gesagt, dann bist du dann wirklich vor dem Herrn immer so richtig tief in die Knie gegangen. Dann hast du dich nur auf den richtigen Dreck geschmissen und hast ihn angebetet. Das habe ich dann neu einfach gefunden, dass man gesagt hat, jawohl, das willst du neu tun. Als ich das gelesen habe in der letzten Woche, habe ich, ich will nicht sagen, viel Zeit, aber mehr Zeit als sonst in Anbetung verbracht. Das hat mir gut getan, das war wunderbar. Das habe ich neu gelernt und das wünsche ich Ihnen auch als ersten Erkenntnisgewinn aus dieser Perikope, wie wichtig die Anbetung Gottes ist. Ein zweites, was ich gelernt habe, was ich neu sehen durfte durch Gottes Gnade aus diesem Text, dass Jesus vertraut. Da heißt es in Vers 2, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Aussätzige vertraut Jesus. Er glaubt an Jesus. In unserem griechischen Urtext sind die beiden Worte, sind das deutsche Glauben und Vertrauen ein Wort. Er vertraut Jesus. Wenn du willst, dann kannst du. Wenn du willst, dann kannst du. Er kommt nicht und sagt, mach mich rein, sondern er drückt erstmal sein Glauben und sein Vertrauen aus. Er traut Gott, er traut Jesus etwas zu. Richtig. Und weil er das tut und weil er anbetet, wird er später auch rein. Wisst ihr, das ist unser Problem, dass wir häufig unserem Herrn Jesus nichts zutrauen. Da passiert bei uns auch nichts. So wenig in der Gemeinde, so wenig im privaten Leben, so wenig in unserem Glauben. Wir trauen Jesus nichts zu. Damit Gott durch und an einen Menschen wirken kann, sind drei Dinge Grundvoraussetzungen. Erstens, ich stelle mich ihm zur Verfügung. Heißt, ich übergebe mein Leben ihm. Herr, ich übergebe mein Leben dir. Ich habe erkannt, du bist der einzige wahre Gott und ich will zu dir gehören. Das ist das Erste. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Ich bin wiedergeboren. Das Zweite, ich bekenne ihm meine Schuld. Und das muss ich immer und immer wieder tun. Denn da, wo ich in Schuld und Sünde bleibe, kann Gott nicht an mir wirken. Das sind die ersten beiden Dinge, über die wollen wir heute nicht sprechen. Aber das Dritte, was wichtig ist, ich traue ihm alles zu. mich ihm zur Verfügung, ich bekenne meine Schuld, ich traue ihm alles zu. Und daran mangelt es ganz häufig, gerade in den frommen Gemeinden, die ich so kenne. Da hat man sich dann zur Verfügung gestellt, sein Leben Jesus übergeben. Da bekennt man auch immer wieder seine Schuld. Aber in Wirklichkeit traut man ihm gar nichts zu. Ja, mit Mund nicht. So, da sagt man das. Aber im Herzen. Dieses Kapitel 8 handelt davon, von Menschen, die Jesus alles zutrauen. Nicht nur hier beim Aussätzigen. Was du tun willst, das kannst du. Nächste Szene. Hauptmann von Kapernaum. Da kommt der italienische Hauptmann. Da kommt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Knecht ist krank. Mein Sohn. Jesus sagt, kleinen Moment, noch habt ihr noch zu tun. Komm gleich mit dir. Er sagt, du brauchst nicht mehr zu kommen. Sprich nur ein Wort. Und mein Knecht. So viel Glauben, wie er investiert bekommt. Die nächste Szene, da geht es um eine blutflüssige Frau, die sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfassen könnte, so würde ich rein werden. Die spricht nicht mit Jesus, sie sagt nur, der Saum des Gewandes, das reicht schon, so viel Zutrauen hat die. Geht hin, fasst ihn an und Jesus merkt, eine Kraft geht von ihr aus und sofort ist die Frau rein. Zutrauen zu Jesus. Jesus Christus selber sagt in Matthäus Evangelium, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, alles, was ihr dann bittet, das wird euch zufallen. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, wenn ihr vertraut, das werdet ihr empfangen. Sage nicht ich, sagt Jesus Christus. Darum geht es immer hier, um das Vertrauen. So viel wir in Jesus investieren, genauso viel kriegen wir zurück. Und so wenig wir reinpacken, genauso wenig haben wir davon. Kumpel von mir, der Geschäftsmann, der hat eine ganze Menge VW-Aktien gekauft vor 3-4 Jahren. Hat er gedacht, das kann gut was werden. Halt. Tatsächlich, dann ist das ja total abgegangen. Wir wissen das vor 2 Jahren, wie dann versucht, der Porsche-Projekt zu übernehmen. Auf einmal war innerhalb von kurzen Wochen auf einmal der Wert des Unternehmens verdreifacht oder vierfach. VW war auf einmal das teuerste Unternehmen der Welt. Und er hat riesige Gewinne gemacht. Und er hat dann auch gesagt, meine Güte, hätte ich nur mehr gekauft. Nicht. Hätte er mehr investiert, hätte er mehr Gewinne gemacht. Jesus Christus ist es so, da machen wir nie Verlust, da machen wir nur Gewinne. Da kommst du darauf an, dass wir richtig investieren. Übrigens, das sagt mir und ich, sagt Jesus. Matthäus 25, das Gleichnis mit einem vertrauten Zentner. Wer der 5 Zentner investiert hat, der kriegt 5 zurück und nur 5 dabei. Wer der 2 investiert hat, nicht, der kriegt 2 dazu und nochmal 2. Und der eine nur hat, der hat vergraben. Der kriegt alles abgenommen. Mangelndes das Vertrauen in Jesus Christus. Das habe ich neu für mein Leben hier gelernt. Ich habe gesagt, ich will neu noch mehr vertrauen. Ich habe gemerkt, wie kleinkramig ich manchmal bin. Wenn ich so auf dieses Bremen gucke, auf diese gottlose Stadt, wenn ich gucke auf den Islam, der uns bedroht, der als Macht des Teufels hier reinbricht in diese Gesellschaft und von dem bestehen, da wird manchmal Angst und Bange. Ich will aber nur Angst und Bange, wenn ich auf mich gucke, auf unsere Gemeinde, auf unsere schwache Kraft. Aber unser Jesus Christus hat ganz andere Möglichkeiten. Sprich nur ein Wort, Herr, und diese Stadt wird bekehrt. Sprich nur ein Wort, und die Menschen werden nicht mehr den Islam annehmen. Das kann unser Herr Jesus Christus tun. Dieses Vertrauen hat der Aussätzige. Der kann nicht mehr eine gewaltige Scheibe abschneiden für mein Leben. Ein drittes, die Berührung. Wir lesen das in Vers 3. Und Jesus streckte die Hand aus. Rührte ihn an. Rührt ihn an. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir in Berührung mit Jesus kommen. Durch die Berührung mit Jesus Christus, durch den Kontakt mit ihm, wird unser Leben alles anders und alles besser. Ist jemand in Christus oder ist eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Berührung. Jesus ist wichtig. Das will Jesus. Jesus will Menschen berühren. Matthäus Evangelium 19. Kapitel. Da bringen sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Damit er sie anrühre. Aber die Jünger verbieten das. Soll ich sein?
vor Jesus stand, vor dem allmächtigen Gott. So sitzen wir jetzt hier in seiner Gegenwart. Er hat verheißen, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist er mitten unter ihnen. Und der Herr Jesus reicht jetzt in diesem Moment seine Hand dir entgegen. Er will dich anrühren. In deiner Schuld, in deinem Versagen, in dem, was nicht klappt, in deinem Kleinglauben. Er will dich aufrichten. Er will dir aufhelfen. Das wird ja auch so deutlich hier nicht. Er berührt einen Unberührbaren. Einen Aussatz. Wir durften keinen Kontakt damit sein. Wir liefen mit Klappern durch die Gegend und mussten jeden warnen, damit er nicht zu ihm zu nahe kam, damit die Infektion sich nicht ausbreitet. Aber Jesus überwindet ja alle Schranken. Über alle Vorsichtsmaßnahmen, über alle Ängste, über alle Konventionen rührt er den Aussätzigen an. Weil ihm das wichtig ist, weil er den Aussätzigen lieb hat. Darf ich dir sagen, du bist kein Gott weniger als diese Aussätzige. Der Jesus hat dich und mich genauso lieb wie diese Aussätzige. Und er will dich genauso anrühren. Und wenn du ihn anbetest und wenn du ihm alles zutraust, dann rührt der Herr Jesus dich mit seinem Heiligen Geist an. Dann, wenn er dich anrührt, der Heilige, Ewige und Reine, dann wirst du rein. Und damit kommen wir zum dritten. Jesus-Reinigung. Er sagt Jesus, ich will es tun, sei rein. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Der heilige Gott rührt diesen Mann an. Er ist sofort rein, weil ihm Jesus rein ist. Ebola, liebe Brüder und Schwestern, ist die schlimmste Krankheitsantike gewesen. Wir hatten alle unglaublich Furcht vor. Weil die so unterschiedliche Dimensionen der Zerstörung hatte. Die zerstörte nicht nur den Körper, die war eine furchtbare Krankheit. Wir kennen diese Bilder, wenn ein Gliedmaßen am Faulen, wenn sich Pusteln bilden im Gesicht, wenn Menschen total entstellt werden und dass eine Krankheit wird immer schlimmer, immer schlimmer. Das Sichtum ist ein elendiges Leben, fallen die Leute ins Koma, die ersticken jämmerlich und da ganz furchtbaren Schmerzen. Aber das ist nur das Körperliche. Damals war es so, dass zu der körperlichen Krankheit die sofortige Entfernung aus der Gesellschaft folgte. Die durften nicht mehr leben und teilnehmen, durften nicht mehr bei ihren Kindern sein, nicht mehr bei ihren Eltern, nicht mehr bei ihren Geschwistern, bei niemandem. Die wurden aus dem Dorf entfernt, weil die damals keine Möglichkeiten hatten, Menschen vor der Infektion zu bewahren durch Medikamente, sondern die konnten nur isolieren. Das weiß jeder, der mal schwer krank war. So schwer das körperliche Leiden ist. Gut ist es, wenn man da liebe Menschen zur Seite hat, die einen stützen und tragen. Wenn Eltern da sind für die Kinder, wenn die Ehemann, wenn der Ehemann, die Ehefrau da sind, wenn die Kinder einen mittragen und durchtragen. Aber wie arm sind die Menschen, die das nicht haben. Und neben dem körperlichen, neben dem gesellschaftlichen dieser Zerstörung war dann noch die kultische Ächtung. Der Aussatz hatte, durfte nicht mehr im Gottesdienst teilnehmen. Du darfst doch nicht mehr im Tempel, du darfst nicht mehr an dem teilnehmen, was unserem Gott die Ehre kommt. Aus einem ausgeschlossen. So unrein ist das, so eine schlimme Krankheit. Die macht Jesus gut. Er rührt ihn an und dadurch wird er rein. Gut, wenn wir jetzt vielleicht aufatmen und sagen, Lepra haben wir ja Gott sei Dank besiegt, gibt es zwar noch in Indien und ein paar anderen Ecken der Welt, aber gibt es heute Medikamente, aber wieder keine Angst vor zu haben. So Krankheiten gibt es ja heute nicht mehr. Das ist ein großer Irrtum, liebe Brüder und Schwestern. Wenn ich eben zu dieses Punktes gesagt habe, die Lepra war die schlimmste Krankheit der Antike, muss ich mich jetzt schon wieder korrigieren und muss sagen, nicht die Lepra war die furchtbarste Krankheit, das war medizinisch, das war am schlimmsten Horrorszenario. Die schlimmste Krankheit der Antike damals und heute und in aller Ewigkeit ist die Sünde. Das ist die Krankheit und da sind wir alle von betroffen, sind wir alle infiziert. Von Kindesbeinen auf tragen wir die Sünde in uns und können nicht anders als zu sündigen. Sind alle Sünder, so sagt Apostel Paulus, und der Mangel der Gnade, die wir von Gott haben können. Das ist das große Drama unseres Lebens. Das ist die tödliche Krankheit, die wir in uns tragen. Und Gott weiß davon. Gott hat uns lieb. Gott will uns retten von dieser tödlichen Krankheit der Sünde, die den Tod führt. Schickt seinen Sohn, stirbt in seinem Sohn für uns, damit wir frei werden von der Sünde. Kinder getauft, haben eine Waschung vollzogen durch Wasser. Das ist ein äußeres Zeichen an die Kinder, dass sie frei sind von Sünde, wenn sie geheilt an Jesus Christus, in anbeten, wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen und wenn wir in Berührung mit ihm sind. Dann macht er uns rein. Diese Geschichte, Matthäus 8, 2 bis 4, ist meine Geschichte. Das habe ich ja letzte Woche neu verstanden. Manchmal muss man auch einen Theologen, muss der Heilige Geist einen Theologen nochmal deutlich machen. Das ist deine Geschichte, oder Schatz? Du bist ein sündenbeladener Mensch. Und meine Sünde, die ist schlimmer, wie so Lebverpust, wenn die aus mir rauskommen. Eigentlich dürfte der Heilige Gott mich nicht anfassen. Aber weil ich ihn anbete, weil ich mit meiner kleinen Kraft versuche, ihm Ehre zu geben, macht er mich rein. Wenn mir auch schon mal meiner Taufe als Säugling zugesprochen. Das ist ein großer Trost, wenn man das verstanden hat. Glaubt mir, der Taufe nicht in dem Wasser geschrieben wird, sondern in der tiefen Bedeutung dessen, dass uns Jesus da anrührt und rein macht, steckt unglaublich viel Trost. Der große, große Martin doch da. Weil immer der tief drin war, der dachte immer, ich bin ein Sünder, ich bin zu unrein. Da hat er ein Eigentherapeutikum entwickelt, mit dem er sich immer wieder therapiert hat, immer wieder sich Mut gemacht hat, wenn niemand anders da war, der Mut zusprach. Dann hat er immer wieder auf seinen Schreibtisch geschrieben, Baptizatus sum. Baptizatus sum, lateinisch für ich bin getauft. Ich bin getauft. Ich bin getauft. Heißt, ich bin in Kontakt mit dem Allmächtigen und ich bin rein. Und das hat immer wieder Kraft und Segen gegeben. Das habe ich neu verstanden. Ich bin wieder Aussätziger. Mein Auftrag ist die Sünde. Und der Herr hat mich reingemacht. Nicht, weil ich irgendwas bin und getan habe, sondern allein, weil ich an ihn glaube. Und das darfst du auch wissen für deine Sündhaftigkeit. Du bist rein. Nimm dir alles weg. Wenn du Jesus anbetest, ihm vertraust, ihm glaubst und er dich reinmacht. Und ein fünftes und letztes. Der Jesus Befehl. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, dass es, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat. Ihnen zum Zeugnis. Ich will viel sagen, das Messias Geheimnis, das er anbietet, aber an anderer Stelle schon mal im Gottesdienst gemacht. Der Befehl gegen dieser Mann kriegt, was er tun soll, nachdem er Jesus angebetet hat, nachdem er Jesus alles zugetraut hat, Jesus ihn berührt hat und ihn reingemacht hat, ist anderen Menschen Zeugnis zu geben. In jedem Fall der Priester, zu dem er hingehen soll. Dazu hat Jesus diesen Mann auserwählt. Jesus handelt nicht nur wunderbar an ihn, er gebraucht ihn auch zu seinem Werkzeug hier auf Erden. Er hat einen Auftrag, er hat einen Befehl, was er machen soll, dieser Aussätzige. Und das hat Jesus mit jedem. Jeden, den Jesus anrührt, dem ihm den Heiligen Geist gibt, mit dem hat er was vor, er ist ein Dienst an seinem Leib. Er hat einen Auftrag, er hat eine Funktion und er kriegt eine Dienstanweisung, einen Befehl für sein Leben. Ich kann meine Befehle, die sind immer dieselben, die jetzt gar nicht aufzählen. Als ich zum Glauben gekommen bin, mit 16, hat der Herr mir gesagt, du machst Jungschau. Habe ich Jungschau gemacht. Dann mit 18 hat er mir Befehle gegeben, du bist nicht Soldat, du wirst Pfarrer. Klare Befehle habe ich auch gemacht. Dann musste ich ein Siegerland, wollte ich das nicht, habe ich auch angenommen, war eine wunderbare Sache. Und dann hat er immer gesagt, nicht mehr Siegerland, hier jetzt Stellung halten, hier machst du das, machst so lange, wie der Herr mir Befehle gibt. Und dann werde ich hier für ihn Zeuge sein. Aber das ist ja mein Auftrag, auch ihr seid berufen, in euren Bereichen Zeuge zu sein von unserem Herrn Jesus Christus. In deiner Familie, an deinen Patenkindern. Das ist übrigens, haben wir heute erlebt, nicht? Du hast es damals vor Gott versprochen, das ist ein Amt übernommen. Lasst euch nicht erzählen von irgendwelchen Spinnern, das Patenamt wird mit 14 Jahren aufhören. Konfirmation, goldene Uhr rübergeschoben, heute brauche ich nicht mehr beten, war nicht so machen. Wenn du ein Patenkind hast, hast du von Gott den Befehl bekommen, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Und wenn er im lebendigen Glauben steht, dann hast du für ihn zu beten, dass er weiter im Glauben wächst. Jetzt kannst du dich fragen, was du mit deinem Befehl gemacht hast bisher. Halt. Wenn du bisher nichts daran gemacht hast, dann darfst du heute neu in eine andere Schuld bringen und heute damit beginnen, dafür zu sorgen, dass dein Patenkind oder sogar dein eigenes Kind zum lebendigen Glauben findet. Gestern war ich in der Kirche, Besuch aus dem Siegerland. Da waren zwei liebe Brüder hier, wir sind noch hier. Und wir waren in der Kirche, war ja kalt. Die sind beide so meine Statur, der eine sogar noch ganz größer, der andere ein bisschen schwerer noch nicht, so ein bisschen verdummt. Da standen wir, da kamen Brüder und Schwestern aus der russlanddeutschen Gemeinde. Und da standen wir, da kam eine ganz kleine Frau, eine Dame von vielleicht 1,55 Meter, 1,60 Meter. Altes Mütterchen, so, ich weiß nicht, 65, 70 Jahre, kam rein, die sah uns, ist sie gekommen und hat Handzettel gehabt. Fragt,
zuerst nicht erkannt, dann hat sie die Traktate verbreitet. Also sie sagt, den beiden Brüdern, die stehen klar im Glauben, aber hat sie denen die Traktate in die Hand getan. Hat sofort angefangen von Jesus zu erzählen. Zeugin von Jesus Christus. Hier hat sie Zeugnis gegeben. Wird es aber auch nicht gegeben? Ich habe mich einfach nur gefreut. Ich habe gedacht, Mann, diese Frau, die macht es genau richtig. Und ich gesagt, Schatz, du hast nun deine Traktate. Wo ist denn das, was du weitergibst? In einer Kirche ist nicht meine Kirche, die ist ja Jesus Christus. Und jemand gibt den Traktat von Jesus Christus. Wie wunderbar ist so ein Zeugnis? Das ist genau das, was der Aussätzige auch gemacht hat. Der wurde zum Zeugen geschickt. In seinem Bereich für den Priester. Meine Geschichte. Und das möchte ich neu auch sein. Ich möchte neu ein treuer Zeuge unseres Herrn Jesus Christus sein. Ich möchte hingehen zu den Menschen, das habe ich verstanden. Und möchte ihnen erzählen von dem, was es heißt, Jesus zu gehören, wie wunderbar das ist, wenn er anrührt und was das für ein wunderbares Leben ist. Und das habe ich versucht, einfach mit dieser Predigt auch zu machen, davon zu gründen, wer und was Jesus ist, was er mir gezeigt hat. Und ich hoffe, dass er dich auch angerührt hat durch diese Predigt, hier begegnet ist, in dem, was du für dein Leben zu hören hast. Fünf Punkte aus dieser Predigt. Erstens, die Jesus-Anbetung. Zweitens, das Jesus-Vertrauen. Drittens, die Jesus-Berührung. Viertens, die Jesus-Reinigung. Und fünftens, der Jesus-Befehl. Möge der Herr diese Predigt an dir und deinem Leben segnen. Amen. Wir hören das Klavier und wollen noch einmal über das Gehörte nachdenken.